Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichne, Pastor einer Kirchengemeinde in München. Wir fangen eine neue Serie an. Es geht um Themen, die dich vielleicht beschäftigen oder vielleicht hast du auch davon gehört oder indirekt was mitbekommen, dass viele Leute sich Fragen stellen, kann man Kirche noch vertrauen? Wie ist das denn überhaupt in all den Skandalen? Wenn ich in die Medien schaue, sehe ich die katholische Kirche mit Missbrauchsskandalen und sonstigen Skandalen. Die Freikirchen sind irgendwie nicht wirklich besser. Leiter, berühmte Leiterinnen und Leiter, die vielleicht Vorbilder waren für dich, sind mittlerweile nicht mehr in ihrem Job, weil rausgekommen ist, dass irgendwelche Skandale um sie herum waren. Viele, viele Fragen kommen hoch. Kann man Kirche überhaupt noch vertrauen? Kann man Leiterinnen und Leitern vertrauen? Wie kann ich, wenn ich Leiter oder Leiterin bin oder eine Firma leite, diesen Lauf nicht nur laufen, von dem die Bibel redet, sondern ihn auch erfolgreich zu Ende bringen? Weil vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, die Bibel ist voller Menschen, die gut anfangen, aber die allerwenigsten hören gut auf. Werden wir heute genauer darauf angehen, wie geht das? Wie kann ich dort wirklich Antworten finden für meine Kirche, für meine Familie, aber auch für mein Business? Kirche ist wie eine Familie, deswegen ist es für uns auch die gleiche Frage, wie kann ich den Lauf laufen? Ich habe gesagt, keiner fängt damit an, mit dem Ziel zu scheitern. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, also ich heirate morgen, aber mein Ziel ist, nach einem Jahr geschieden zu sein. Habe ich noch nie gehört. Oder ich fange ein Business an, aber mein Ziel ist es, dass das in 2 Jahren nicht mehr existiert. Oder ich fange als Leiterin und Leiter an und mein Ziel ist, dass ich krachend scheitere, dass ich moralisch voll daneben lange mit dem Ziel, dass die ganze Kirche gespalten ist. Also keiner fängt ja etwas an mit dem Ziel zu scheitern. Ganz im Gegenteil, wir wünschen uns, den Lauf des Glaubens zu laufen, wie es in Hebräer 12 heißt. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, der Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Also die Bibel sagt, der Glaube ist wie ein Lauf, ich würde sagen wie ein Hindernislauf. Und wenn mir nicht bewusst ist, dass es dort Hürden gibt, dann werde ich einfach losrennen und irgendwo gegen donnern und auch hinfallen. Aber das Ziel ist, wenn ich weiß, der Glaube und erst recht als Leiterin und Leiter, wo ich nicht nur die Verantwortung habe für mein persönliches Leben, sondern auch für viele andere Menschen oder für meine Familie, ist wichtig zu sagen, wenn es ein Hindernislauf ist, will ich das trainieren. Ich will lernen, die Hürden sauber zu springen, die Technik weiterzuarbeiten und wie so ein Hindernislauf einfach ready sein. Einer meiner Lieblingsdisziplinen bei Olympia ist immer bei Leichtathletik der Hindernislauf. Und dort ist es so, dass dann auf der letzten Abschnitt kommt der Wasserkram, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, und der Reporter ist immer total angespannt, total freudig, wie soll man sagen, aber auch ein bisschen ängstlich, wenn er erzählt, die deutsche Läuferin ist vorne, wird sie am Wasserkram ihn sauber springen, weil wenn sie ihn nicht sauber springt, kann sie führen, aber sie kann hinfliegen am Wasserkram. Schau dir mal Videos an, spektakulär, was da abgeht. Das heißt, die Läuferin hat trainiert, jahrelang, wie laufe ich den Wassergraben an, wie laufe ich das Hindernis an, wie springe ich es und wie sorge ich, dass ich bis ins Ziel komme. Und deswegen ist der Glaube kein Spaziergang, schon gar nicht als Leiterin und Leiter, schon gar nicht in einer Familie, die ich leite, als Ehepaar und schon gar nicht im Business, sondern ich bereite mich drauf vor. Die Bibel sagt, überschlage den Preis, feuert euch gegenseitig an und gleichzeitig ist der Teufel wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und versucht, das Ganze zu verhindern, wie es im Hebräerbrief heißt, die Sünde, die nach uns greift. Und wir sehen ja viele Leiterinnen und Leiter oder ganze Kirchenbewegungen, die es mit runtergespült hat durch Hürden, die entweder die Leiterinnen und Leiter oder die ganze Bewegung offensichtlich komplett gecrashed haben. Deswegen ist wichtig zu überlegen, wenn wir dorthin laufen wollen, wie kann das gehen? Wie bereite ich mich auf einen Hindernislauf vor? Ich war Sportlehrer, das heißt, es ist gut, sich davor darüber nachzudenken. Und gerade denn, wenn in der jetzigen Zeit so viele Situationen hochkommen, wie zum Beispiel ein Podcast, der heißt Toxic Church, wie viele, viele Medieninformationen, die auf mich einprasseln. Und deswegen ist es so wichtig zu überlegen, wie kann ich das machen? Mein Grundprinzip ist folgendes, und das ist auch für uns als Bewegung. Wir wollen von denen lernen, die das erfolgreich gemacht haben. Zum Beispiel in all den Krisen, die gerade die Kirchenlandschaft erschüttern, werden die Rufe laut nach irgendwelchen Kontrollgremien, nach irgendwelchen Boards, nach irgendwelchen ältesten Gremien. Die sollen kontrollieren, dass bitte Leiterinnen und Leiter auf eine gesunde Art laufen. Das ist nicht ganz falsch, die Vorstellung, nur man muss eins sagen. Alle, die ich kenne, die bis jetzt medial krachend auch öffentlich gescheitert sind, hatten alle irgendwelche Formen von Boards, Ältestengremien oder Kontrollgremien. Und offensichtlich hat sie das nicht daran gehindert, als Leiterin und Leiter, an der Hürde zu stürzen oder auch Dinge zu tun, die sie bestimmt später bereut haben, aber die dafür gesorgt haben, dass sie heute nicht mehr leiden und großen, großen Schaden angerichtet haben bei sich, in ihren Familien und auch in der Kirche. Und deswegen will ich dir eine Person vorstellen, die uns als ISF Movement sehr inspiriert. Das ist Billy Graham, vielleicht hast du von ihm gehört, wenn nicht, google ihn unbedingt mal. Er war einer der erfolgreichsten Evangelisten der letzten 100 Jahre. Und er hat zusammen mit seinen drei Freunden, als sie junge Männer zusammen waren, ein Commitment abgemacht, wie so ein, sie haben das genannt, Modesto Manifesto, ist wie so ein Ehrenkodex, ja, den man sagt, den sie ausgemacht haben. Wir wollen den Lauf laufen und wir verpflichten uns gegenseitig freiwillig, weil wir das wollen für gewisse Themen, wie wir die leben wollen. Und nach 40 Jahren Ministry, ohne einen Skandal, das ist ja heutzutage unfassbar, ist irgendwann Billy Graham einfach auch in den Lauf des Glaubens hat er vollendet, er ist gestorben. Und auch als alte Männer waren sie noch gemeinsam unterwegs. Sie haben sich offensichtlich committed. Warum? Billy Graham war klar, wir können ganz viele Regeln einführen, wenn ich aber nicht ein Herzenscommitment wie so ein Ehrenkodex abschließe, den nur ich sagen kann, dieser Verhaltenskodex, für den will ich gehen, das sind meine Werte, für die will ich gehen, nicht weil es mein Arbeitgeber mir sagt, sondern weil ich das will und ich überlege mir nicht nur den Ehrenkodex, sondern ich überlege auch, wie ich ihn umsetze, nur dann kann ich es einfach laufen. Deswegen haben wir das auch für unser Staff in München, ein Ehrenkodex sozusagen, mit dem wir jeden durchgehen und jeder von sich aus sagt, das will ich. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich als Jüngerin und Jünger von Jesus, weil ich als Leiterin und Leiter sage, ich will den Lauf vollenden. Ich möchte diese Sachen einfach auch investieren. Deswegen gibt es verschiedene Prinzipien, die geistlich wichtig sind, wenn du den Lauf vollenden willst. Das erste ist, lauf den Lauf nicht alleine. Das können wir von Billy Graham und seinen Freunden definitiv lernen. Sie hatten wie so eine kleine Small Group und sie haben sich gegenseitig committed. Sie sind gegenseitig ehrlich gewesen. Sie haben Dinge ans Kreuz gebracht. Sie waren transparent. Sie haben Dinge am Licht gelebt. Und das ist, ich nenne das den Small Group-Effekt. Nur weil du Pastor, Pastorin bist oder etwas leitest, heißt es noch lange nicht, dass du wirklich ehrlich bist. Vielleicht denkst du auch manchmal die Lüge als Leiter oder Leiterin, kann ich doch nicht ehrlich sein in dem Setting. Warum? Was denken dann die Leute über mich? Habe ich dir schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, das heißt einfach nur, dass du stolz bist. Warum? Dir ist wichtig, was Leute über dich denken. Die Leute denken sowieso, was sie denken den ganzen Tag. Entscheidend ist, was denkt Gott über dich? Er weiß sowieso schon alles, er kennt jede Sünde in deinem Leben, er ist nicht schockiert, er ist nicht überrascht, aber es ist so wichtig, eine Kultur zu bauen, wo man nicht alleine unterwegs ist. Ich habe zum Beispiel immer eine Small Group, jetzt gerade habe ich zwei Jungs an meiner Seite, mit denen ich sage, lass uns gemeinsam vorleben den anderen Jungs in der Small Group, was es heißt, ehrlich zu sein. Wir beten vorher für diese Small Group, wir provozieren auch teilweise mit unserer eigenen Ehrlichkeit und wir halten die Kultur oben. Also Prinzip, laufe den Lauf nicht alleine. Du bist als Leiter nur so einsam, wie du es willst. Das zweite Prinzip, sei lernbereit und demütig und lerne aus Fehlern. Als junger Pastor habe ich schon die Entscheidung getroffen, ich will lernen von anderen Pastoren. Als wir wussten, wir kriegen das erste Kind, war mir klar, ich will von jeder Familie, die für mich ein Vorbild ist, lernen. Wir haben überall Fragen gestellt, wir haben uns mit Familien getroffen, wir haben gesagt, dürfen wir mit euch ein Wochenende verbringen. Wir hatten da Familien, zum Beispiel die Pastoren von Nürnberg, von Bern, auch die Biggers. Es waren Leute, die waren schon vorausgegangen als Eltern und wir wollten mit ihnen Zeit verbringen, erleben, wie leben sie das als Familie. Und nicht, weil wir alles kopiert haben, sondern wir gesagt haben, wir wollen unbedingt lernen von anderen, was es heißt, eine Familie zu leiten. Genauso habe ich als junger Pastor, als ich angefangen habe in München, mir überlegt, welche vier Pastoren in München, die über 50 sind, sind meine Vorbilder. Und ich habe sie getroffen und habe sie gefragt, was ist im Rückwegen das, was du gelernt hast? Wie bist du an Jesus dran geblieben? Wie hast du die Leidenschaft behalten? Und deswegen ist Lernbereitschaft sehr, sehr wichtig, weil wenn du etwas zum ersten Mal machst, wirst du Fehler machen. Also ich mache Beispiel Corona. Ich habe als leitender Pastor mit meiner Frau zum ersten Mal in einer Pandemie eine Kirche in der Größe von ISF München geleitet. Das erste Mal ein Movement mit durchgeleitet und es war etwas, wo ich gesagt habe, ja, es sind einfach auch viele Fehler passiert. Es ist vollkommen normal, wenn du als Eltern unterwegs bist oder in der Firma ist, du wirst Fehler machen, deswegen ist auch gar kein Problem, dass du Fehler machst, sondern dass du daraus lernst. Fehler als Bewegung sind vielfältig. Zum Beispiel, wir haben angefangen als ökumenischer Jugendgottesdienst, als Bewegung in der Schweiz. Evangelische, katholische Jugendliche kamen zusammen und haben sich gedacht, wenn Kirche immer so wäre wie heute, würden wir jede Woche kommen. Also haben alle gedacht, super, lass uns jede Woche machen. Und ohne dass jemand geplant hat, ist eine Kirche entstanden. Einfach so plups, da war sie da. Und wir waren voller Leidenschaft, wir waren jugendlich, wir waren auch relativ arrogant, muss man sagen, wie bei jeder jungen Bewegung. Und wir haben einfach angefangen, Kirchen zu gründen. Ja, also zum Beispiel mein damaliger Leiter im Movement hat zu mir gesagt, hab Mut, kommt gut und ich habe zwei gute Nachrichten für dich. Erstens, du kriegst kein Geld von mir, da kann Gott sich beweisen, dass er groß ist. Zweitens, ich habe nicht viel Zeit für Coaching, aber du hast ja die Bibel. Kann man so machen, ist aber etwas, wo ich sagen würde, was auch etwas fahrlässig ist. Das heißt, durch Fehler lernst du dazu und du kannst selber natürlich immer lernen, durch, indem du selber Sachen machst, aber es ist die Kunst, nicht falsche Rückschlüsse zu ziehen. Also zum Beispiel, jetzt gerade, wo viele Kirchen der Kritik sind, wo viele Leiterinnen und Leiter offensichtlich irgendwie gescheitert sind, sind die Rufe laut nach Konsequenzen und im Schmerz sind wir immer Gefahr, im Schock übertriebene und falsche Rückschlüsse zu machen. Zum Beispiel, wir müssen alles kontrollieren. Wir brauchen es nur noch Kontrollgremien. Aber ich habe mal eine Frage. Also stell dir vor, Kirche X hat ein Kontrollgremium. Welches Kontrollgremium kontrolliert dann das Kontrollgremium? Und welches Kontrollgremium kontrolliert das Kontrollgremium, das das Kontrollgremium kontrolliert, das den Pastor kontrolliert? Du merkst schon, also es wird nicht wirklich nur gut kommen und man geht oft ins andere Extrem über. Kunst ist also nicht das Falsche zu lernen, sondern zu sagen, zum Beispiel eine Beziehung scheitert und dass ich dann nicht als Frau sage, alle Männer sind Schweine. Das wäre zum Beispiel im Schmerz etwas gelernt, wo ich sagen würde, ja, junge Frau, ich verstehe den Schmerz, ich möchte es gar nicht bagatellisieren, aber der Rückschluss ist falsch. Oder im Schmerz, die Ehe scheitert von meinen Eltern und ich denke mir, Ehe funktioniert einfach nicht. Also wir sind in der Gefahr, im Schmerz das Falsche zu lernen. Das heißt, die Kunst ist, nicht zu schnell Rückschlüsse zu schieben im Schock, sondern Gott zu fragen, was ich lernen kann. Das Zweite ist, ich kann immer von außen lernen, auch bei anderen Bewegungen, bei anderen Familien, ohne dass ich genau wissen muss, wie es war. Es gibt diesen berühmten Podcast gerade, der auch umgeht und wo viele Leute sich eine Meinung bilden, wo ich mir denke, das ist sehr gewagt. Weil ich höre jetzt die eine Seite im Podcast, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit, die andere Seite zu befragen. Es ist ein bisschen so wie bei einer Scheidung, wenn ich jetzt den Mann und die Frau danach getrennt voneinander befrage, was ich teilweise schon erleben musste im Freundeskreis, wirkt es manchmal so, wie wenn die beiden gar nicht im gleichen Haus gelebt hätten. Der Mann hat was erzählt, da dachte ich, Mensch, die Frau, die ist echt blöd. Die Frau hat was erzählt, da sagt, Mensch, der Mann ist echt blöd. Also, es geht nicht darum, wenn ich von außen etwas mitkriege, mir auf eine falsche Art eine Meinung zu bilden, sondern zu fragen, was kann ich lernen, ohne zu wissen, wie es wirklich war. Ich kann mir einen Podcast angucken, ich kann mir etwas angucken und überlegen, wie könnten sich Leute bei mir im Unternehmen führen? Wie könnten sich Leute bei mir in der Kirche fühlen? Warum könnte es sein, dass Menschen das so erleben? Was möchte ich daraus lernen, ohne zu wissen, wie es wirklich war? Und deswegen ist es wichtig, einfach diese Lernbereitschaft zu haben, wenn ich in diese Werte reingehe. Was kann ich noch für ein Prinzip lernen von so einem Ehrenkodex, dass wir mit Werten leiten und nicht mit Regeln? Was heißt es? Wir überlegen uns, was ist wirklich schützenswert? Und das ist ein wichtig zentralstes Leadership-Nugget, wenn du einen Ehrenkodex entwickelst. Wir schützen in unserer Leiterschaft, was Gott heilig ist. Und wir schützen nicht das, was Gott nicht heilig ist. Also, wir sind oft verleitet, in Krisensituationen oder wenn es Vorwürfe gibt gegen Leiter und Leiter, vielleicht Freundschaften zu schützen. Warum? Es gibt einen Vorwurf gegen einen Leiter, du bist mit ihm befreundet und du hast irgendwie eine Doppelrolle und denkst, ja, irgendwie unterbewusst fange ich an, den Freund zu schützen, ohne ernsthaft hinzuhören, ist was an den Vorwürfen dran. Oder ich will die Integrität des Leiters schützen. Ich schütze irgendwie unterbewusst oder bewusst sogar die Sünden von jemandem. Oder ich versuche, eine Marke zu schützen, die Kirchennamen, die Bewegung, all diese Dinge. Oder sich selber zu schützen, wenn ich da reingehe, wird es für mich zu anstrengend. Aber das alles ist nicht das Entscheidende aus Gottes Sicht. Das Entscheidende sind immer die Menschen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist meine höchste Priorität, ich habe mein Blut vergossen. Und das höchste Gut sind Menschen, das ist das meiste, was geschützt werden muss. Deswegen in dem Ehrenkodex sage ich, es gibt Dinge, die werden wir gemeinsam ehrlich am Licht anschauen. Wir entscheiden uns für diesen Lifestyle und wir tun nichts unter den Teppich kehren. Das ist ein wichtiger Punkt. Okay, also wir gehen jetzt mal ein bisschen konkreter rein in ein Code of Honor, also ein Ehrenkodex, ein Verhaltenskodex. Wir werden uns verschiedene Bereiche in den nächsten Folgen angucken. Wir fangen jetzt mal an mit dem Thema Finanzen. Was ist das Prinzip, wenn ich den Lauf des Glaubens laufen will? Ich definiere mein Genug. Ich definiere in den Finanzen mein Genug. Ich lese mal vor aus dem Code of Honor. Du kannst auf die Homepage vom ICF München gehen. Dort ist ja auch ausführlich aufgezählt. Und da heißt es, für alle Mitarbeitenden gilt eine von Provision unabhängiges Lohnmodell. Es orientiert sich an vergleichbaren Organisationen und Branchen, spiegelt die Werte des ICFs wider. Warum ist es so wichtig, im Bereich Finanzen sich Sachen zu überlegen? Ich war mal in Prag in einem Steakhouse essen Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil man dort einfach an der Theke alles frische Fleisch sehen konnte, frischen Fisch sehen konnte, man konnte in die Küche sehen und es war einfach wunderbar. Und dort habe ich gerne mehr Geld ausgegeben, weil mir war klar, hier wird einfach Top-Qualität geliefert. Deswegen ist uns als Kirche das so wichtig. Transparenz. Wir haben einen Jahresbericht. Wir haben jedes Jahr für jeden Spender, der möchte, eine Sprechstunde beim Geschäftsführer unserer Kirche, wo ich fragen kann, was ist hier das Lohnmodell, was verdient man hier eigentlich, was wird wofür ausgegeben. Das heißt, man kann bei uns überall reingucken, warum wir haben nichts zu verstecken. Deswegen haben wir es auch definiert für Dinge, die wir verkaufen, wie ICF-Medien, Produkte, Bücher etc., wo wir gesagt haben, okay, die Einnahmen davon gehen bei uns wieder in die Kirche. Das haben wir einfach definiert. Das ist unser Ehrenkodex hier in München oder in Zürich. Warum ist das so? Leo Bigger hat einfach vor vielen Jahren einfach festgelegt, einfach gesagt, wir wollen keine Bewegung sein, wo Pastoren reich werden in dem Sinne. Es gibt viele übrigens Freikirchenbewegungen, wo die Pastoren Multimillionäre sind durch Verkauf von Medien, von Liedern, von Büchern, von anderen Sichten oder durch Gagen einfach sehr, sehr reich werden. Und wir haben definiert, das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen einen Lohn auszahlen, aber wir wollen nicht diesen Weg gehen. Rick Warren ist ein Pastor in Amerika, der mittlerweile in Rente ist. Der hat einen anderen Weg gewählt, nur um zu sagen, man kann den Ehrenkodex auch anders füllen. Er hat gesagt, er schreibt ein Buch. Er wusste damals nicht, dass er ein Weltbestseller wird. Und hat gesagt, er wird die Einnahmen für sich nehmen. Aber als er gemerkt hat, dass er ein Weltbestseller ist, hat er sich entschieden, sein Gehalt von 30 Jahren in der Kirche zurückzuzahlen, kein Gehalt mehr einzuziehen, sondern einfach von den Einnahmen des Buches zu leben und damit Reich Gottes zu finanzieren. Also es gibt nicht nur einen Weg, aber du solltest darüber nachdenken, auch für dich persönlich, was ist dein Genug? Wenn du es nicht machst, hat mal jemand gesagt, Habgier frisst Hirn und das sorgt dafür, dass du in Kompromisse gehörst oder dass du vielleicht sogar scheiterst. Deswegen haben wir auch ein Sechs-Augen-Prinzip bei uns. Das ist ganz wichtig, wo man transparent drin hat. Was ist dein Sechs-Augen-Prinzip? Wie lebst du deine Finanzen am Licht? Wie sorgst du dafür, dass dort keine Fallstricke drin sind? Und wichtig ist, von außen kann man das immer nicht beurteilen. Zum Beispiel unsere Kirchenbewegung und die Leiter unserer Bewegung sind zum Beispiel durch Erbe im Endeffekt auf eine Art Millionäre. Ja? Wenn ich dann ihre Wohnung sehe, denke ich, boah, wie reich sind die denn? Ja, einfach, ich sag mal, die richtige Frau geheiratet. Ja? Also von außen kann ich das nicht beurteilen. Das ist genauso wie zwei Freunde von mir, die mit hier in der Kirche arbeiten. Hatte ich mal ein persönliches Erlebnis, muss ich mal unter uns erzählen. Ich habe immer so von einem Tesla geträumt, gell? Also ich so als kleiner Pastorenjunge dachte mir, so ein Tesla wäre echt toll. Und dann habe ich zu den zwei Kumpels gesagt, lass uns doch mal beim Tesla vorbeischauen. Ich will sie einfach mal angucken da in dem Verkaufswerk. Sie haben gesagt, super, sie kommen mit. Ja. Am Ende habe ich weiter geträumt und weil die beiden auch viel geerbt haben, haben sie eine Woche später auf Bestellen gedrückt, hatten einen Tesla und ich habe bis heute keinen. Ich erzähle es nicht, weil ich ein Opfer bin, sondern einfach, weil man von außen nicht beurteilen kann, wo das Geld herkommt. Es kann alles total sauber sein. Wichtig ist, dass du einen Ehrenkodex hast, dass du entscheidest, wie du die ganzen Sachen leben möchtest. Also, wir sind jetzt hier im Ehrenkodex unterwegs. Wir sind hier beim ersten Teil im Bereich Finanzen. Wir haben uns den ersten Teil angeguckt, ein paar grundsätzliche Prinzipien. Meine Frage an dich ist, bevor wir nächstes Mal Thema Gesundheit und Sexualität weitergehen, wie willst du einen Ehrenkodex aufbauen? Was möchtest du sagen? Wofür möchtest du stehen? Wie willst du dazulernen für deine Familie, für dein Business, für deine Kirche? Und wie willst du Dinge am Licht leben, sodass du den Lauf laufen kannst? Mein Wunsch ist für dich und für mich, dass wir eines Tages den Lauf wirklich vollenden. Und mein größtes Ziel ist, dass Jesus mal zu mir sagt, wenn ich vor ihm stehen werde, wenn er wiederkommt oder ich sterbe, dass er sagt, ich war sein treuer Diener und er sagt Danke. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch, so ungefähr. Und nicht, ich schaffe es gerade so mit Ziellinie und habe alles zerstört, was Gott mir vielleicht anvertraut hat. Ein Ehrenkodex heißt deshalb, ich will diese Dinge angehen, ich will die Schritte gehen, nicht weil es mir jemand sagt, sondern weil ich den Lauf laufen will. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du diesen Podcast teilst, dass du ihn weiterleitest und dass du im nächsten Teil dabei bist, wenn es darum geht, einen Ehrenkodex im Bereich Gesundheit und Sexualität.